Wir sind heute Abend bei Fricker und Wolfried Zaug zu einer Sendung zu Ingrid. Wolf, ich frage dich mal, was bedeutet eigentlich Ingrid?
Institut für kritische Theorie. Und das ist entstanden um das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus herum. Das gab es schon davor. Und das Programm dieses Wörterbuchs war, nach der Krise und dem schließlichen Zusammenbruch des Staatssozialismus in Europa, eine Enzyklopädie, wie wir sagen, der kritischen Wissen, also des Wissens im Plural, weil das sind die Wissen der sozialen Bewegungen, der sozialen Kämpfe, der Theorien, die versucht haben, herrschaftskritisch den Verhältnissen auf den Leib zu rücken. Also Enzyklopädie des kritischen Wissens in einem Zeitraum sozialer Bewegungen von etwa 200 Jahren. Mhm. Das ist das Projekt.
Und wie muss man sich das vorstellen, Fricker mit dem Institut? Ist das an der Uni oder gibt es andere akademische Einrichtungen, mit denen das Institut zusammenarbeitet? Wie sieht das aus?
Also von der Vorstellung, von der Sehnsucht her, ist es eine Art Nachfolger des Frankfurter Instituts für kritische Theorie, heißt ja auch Berliner Institut für kritische Theorie, ist aber nicht an eine Universität angeschlossen, steht jedoch seit der Gründung unter Schirmherrschaft der Freien Universität und des damaligen Hamburger Hochschule für Wirtschaft und Politik. Das bedeutet konkret oder materiell, dass es einen Raum gibt, eine Adresse, Telefonanschluss, aber im Ganzen arbeitet es ganz frei und die ganzen Mitarbeiter arbeiten aus freien Stücken, aus eigenem Engagement. Mhm. Es gab bis ganz vor kurzem nur einen einzigen, der angestellt Geld bekam, den Koordinator. Alles andere geht umsonst. Also ist es ein ideelles Institut.
Also du meinst jetzt gerade, bis ganz vor kurzem heißt das, dass das jetzt nicht mehr gibt? Oder?
Wir haben seit August einen weiteren Herausgeber, der ebenfalls eingestellt ist, und seit Oktober einen weiteren Mitarbeiter, der auf einer so 400-Euro-Basis wie ein Assistent mitarbeitet, um auch weitere Funktionen zu übernehmen und so weiter.
Sind die in Berlin oder wo sind die?
Die sind in Berlin, ja.
Mhm. Die haben ein Büro oder ein Gebäudetrakt, wo sie arbeiten, oder?
Also ein Gebäudetrakt ist etwas übertrieben. Es gibt einen einzigen Raum. Mhm. Die arbeiten aber im Großen und Ganzen zu Hause und online. Mhm.
Mhm. Und seit wann gibt es Ingrid?
Das Institut selber haben wir nach der Auflösung der Berliner Volksuniversität, die wir 19 Jahre gemacht haben und die Idee hatte, das Wissen unter das Volk zu bringen, also eine populare Universität zu machen, sodass alle praktisch studieren konnten, wenn auch nur einmal im Jahr, 3 Tage lang. Dieses ist etwa nach 19 Jahren durch interne Kämpfe kaputt gegangen, kann man, oder zerrieben, kann man sagen. Und in demselben Moment haben wir gesagt, wir brauchen aber eine ähnliche Institution. Wir wollen um das Wörterbuch herum ein eigenes, ähnliches, aber doch auf einem anderen Niveau arbeitendes Institut errichten. Mhm. Und das taten wir zu Wolfs 60. Geburtstag als Geschenk an ihn.
Oh, schön.
Seither ist es, Wolf, wann hattest du deinen 60. Geburtstag?
1996.
1996 haben wir also das Institut gegründet in einer sehr schönen Bildungsstätte in Grunewald.
Und die Zeitschrift Das Argument, die hängt ja auch damit zusammen, die wurde aber erst 2005 dann Bestandteil vom Ingrid, habe ich gelesen.
Ja, die wurde, das Ingrid hat sie unter seine Fittiche genommen, wie auch andere Projekte. Die Zeitschrift gibt es seit 1959, die kommt aus der Anti-Atom-Bewegung hervor und hat im Laufe der Jahrzehnte sich zunächst die Aufgabe gestellt, die Nachfolge der alten Zeitschrift für Sozialforschung anzutreten. Das war die Zeitschrift des Frankfurter Instituts, von dem Fricker gesprochen hat. Man hat sich dem bis heute in zum Beispiel im Rezensionsteil diesem Vorbild immer noch orientiert, auch wenn wir diese klassische Zeitschrift mangels Geld und in einer ganz anderen Situation natürlich wir können ja nicht wirklich das Wasser bieten, aber der Anspruch ist da. Und diese Zeitschrift und die anderen damit verbundenen Arbeiten haben sozusagen die Personengruppe dann herausgebildet, aus der dann die Gründung hervorging.
Man kann sagen, dass das auch die Volksuniversität aus der Zeitschrift hervorging.
Die Volksuniversität, um da noch ein bisschen nachzuhaken, ist es ein ähnliches Konzept gewesen wie auch diese rote Ruhr-Uni, von der man gelegentlich hört, oder ich war noch nicht da gewesen?
Es war ganz ähnlich.
Ganz ähnlich.
War ganz ähnlich, ja. Dort war es Leo Kofler, um den herum sich das gebildet hat, seine Schüler. Später ist dann was ganz anderes draus geworden, aber ursprünglich war das sehr verwandt.
Wir haben es aus Schweden, aus der schwedischen Volksuniversität, das Konzept übernommen.
Ist das dann so eine Art Volkshochschule auch, oder geht das in den Volkshochschulbereich rein? Oder
nein, weil es die verschiedenen sozialen Bewegungen und in der Gesellschaft vorhandenen Gruppierungen dort mit eigenen Werkstätten auftauchten. Das ist also die Volkshochschule von oben nach unten, sondern jede Menge Ressorts, Frauen, Gewerkschaften, Schwule.
Also ein gemeinsames Lernen sozusagen, oder kann man so sagen?
Ja, mit gleichzeitigen theoretischen Angeboten, großen Vorlesungen und zusätzlich Werkstätten.
Ja.
Sehr, sehr gutes Konzept.
Ja, klingt wirklich sehr interessant. Es gibt ja auch diese internationalen Tagungen heute noch, nicht? Also die ja auch so ähnlich oder auch zwischen den Tagungen, die Werkstätten, wo ja auch viel über Internet abgesprochen wird, habe ich zumindest so den Eindruck. Wie arbeitet denn eigentlich das Institut für kritische Theorie? Also wie muss man sich das vorstellen?
Naja, wir können vielleicht sagen, es gibt ja eine ganze Reihe von Sektionen, die arbeiten unterschiedlich. Sektionen gruppieren sich um die Projekte herum. Vielleicht müssten wir über die noch extra sprechen. Zum Beispiel, und einige der Projekte haben wir, nachdem es sie schon jahrelang gab, integriert, als das INKRIT gegründet worden war. So zum Beispiel das Projekt, die Werke von Antonio Gramsci in einer kritischen Ausgabe auf Deutsch zugänglich zu machen. Das ist eine Arbeit für lange Zeit.
Das ist noch nicht abgeschlossen.
Das Projekt. Abgeschlossen ist die kritische Ausgabe der Gefängnishefte. Das ist die Hauptsache in 10 Bänden. Und leider erst angefangen oder mittendrin ist die Ausgabe der Gefängnisbriefe, was auch ein ganz wichtiges ergänzendes Werk dazu ist. Und ob dann noch mehr kommt, das werden nach uns die Leute entscheiden müssen. So ist der Stand.
Ein ähnliches, ein ganz anderes und sehr viel kürzeres Projekt, aber auch wieder doch ähnlich ist das die Herausgabe der Holzkamp-Schriften. Da sind wir jetzt bei Band 5 von geplanten 7. Und es gibt ein ganz neues Projekt, was jetzt...
Also Holzkamp-Schriften muss man erklären vielleicht. Holzkamp ist der Gründer der Schule der kritischen Psychologie. Also eine Psychologie, deren Zentralbegriff Handlungsfähigkeit ist, und auch dazu muss man vielleicht noch was sagen, nicht die Handlungsfähigkeit von Institutionen oder von Unternehmen, die werben, wie das traditionell ein Teil der empirischen Psychologie ist, sondern Handlungsfähigkeit von sozialen Gruppen, also sozusagen aufgebaut von unten und, wie wir sagen, horizontal. Also das wäre der Horizont der kritischen Psychologie, und die bildeten wiederum einen eigenen Sektor.
Die Handlungsfähigkeit bezieht sich zugleich auf die sozialen Gruppen und auf die Individuen, die Veränderung der Gesellschaft und die Veränderung der Einzelnen zusammenhängt. Das ist der Grundkern der kritischen Psychologie.
Die kritische Psychologie sieht sich auch als marxistischer Ansatz daraus, ne?
Und jetzt gibt es noch ein ganz neues Projekt, was auch unter das Dach des INKRITs schlüpft. Das ist die Feministische Herbstakademie. Das ist wiederum Das ist wiederum ein Versuch, mehr dialektisches Denken und also mehr politische Handlungsfähigkeit in die kämpfenden Frauen, in die Frauen im Aufbruch in dieser Gesellschaft zu bringen. Ja. Das haben wir angefangen mit Dialektikwochen und jetzt haben wir das erste Mal eine Akademie gemacht und schon soll sie verstetigt werden und könnte das dann unter dem Dach des Sekret tun.
Ja. Nochmal zurück zum Institut für kritische Theorie allgemein. Mich würde mal interessieren, was versteht ihr eigentlich unter kritischer Theorie und woher kommt dieser Begriff kritische Theorie? Man hört das ja in verschiedenen Zusammenhängen auch immer mal wieder. Was ist damit dann eigentlich gemeint, kritische Theorie?
Ja, wir haben schon erwähnt, es gibt zunächst die Schule gleichen Namens, die heißt auch Frankfurter Schule der kritischen Theorie. Und für Frigga wie für mich war das, die wir aus bürgerlichen Familien kommen, war das die Begegnung mit kritischem Denken. Das war von ungeheurer Bedeutung. Dabei ist es dann nicht geblieben. Wir haben dann diese Auffassung von kritischer Theorie auch verändert, aufgrund der enormen Kompromisse, die später von den Schulvertretern geschlossen worden sind.
Speziell in der Nachkriegszeit dann.
Speziell in der Nachkriegszeit, ja. Darüber könnte man eine ganz eigene Sendung machen, aber das ist jetzt nicht unser Thema.
Das machen wir vielleicht auch noch mal gucken.
Jedenfalls daher, genau, das würde sich lohnen. Ja. Aber daher kommt jedenfalls dieser Begriff und er wird klein geschrieben bei uns, weil wir es ernst meinen, während in der institutionellen, verankerten kritischen Theorie wird er groß geschrieben. Mhm. Und da ist er eigentlich schon verblasst, wie das oft in der Geschichte passiert, dass etwas, mit dem man ursprünglich angetreten ist, von den späteren nicht mehr so ernst genommen wird, wie die Farbe Rot bei gewissen Parteien nicht mehr viel bedeutet.
Vielleicht sollte man erwähnen noch, dass Adorno und Horkheimer, für die, die es nicht wissen, allbekannte Vertreter der kritischen Theorie sind.
Marcuse dann auch, der ist radikaler geblieben, auch in den 60ern, 70ern noch.
Genau.
Und Habermas ist dann noch bürgerlicher geworden, würde ich sagen, als Adorno und Horkheimer.
Und wir kannten also vor allem Marcuse persönlich. Adorno haben wir beide auch getroffen. Horkheimers Schriften aus den 30er Jahren haben wir als Studenten verschlungen und dazu Arbeitsgruppen gemacht. Also das ist zunächst mal die Herkunft. Aber es ist noch viel mehr. Es ist natürlich auch die Herkunft vom dann erst später entdeckten Karl Marx. Er hat ja nur Kritiken geschrieben, wenn man so will. Also sein Werk ist ein enormes Werk der Kritik. Und oft wird das verdeckt, wenn man sagt, Karl Marx ist Hegel-Schüler, was natürlich stimmt in gewisser Weise. Aber Hegel hat keine Kritiken geschrieben, sondern Kant hat die Kritiken geschrieben. Auch Kants Werk besteht, das große Werk, weswegen wir Kant heute noch erinnern, sind Kritiken. Hm. Ja, und zwar so gut wie ausschließlich. Das heißt, diese Linie ist es eben in beiden Sinnen, auf die wir uns beziehen. Bloß, dass wir dem Begriff der Kritik dann etwas geben, was die akademischen Linien nicht haben. Nämlich wir fragen nach den Zuständen, die Kritik nötig machen und nach denen, die unter den Zuständen zu leiden haben und nach den sozialen Bewegungen, mit denen die zu leiden haben, sich gegen diese Zustände wehren. Das ist der Einzugsbereich, von dem her sich unser Verständnis von kritischer Theorie speist.
Das war auch immer im Fokus der Zeitschrift Argument.
Ja, kann man sagen, das ist eigentlich identisch. Anfangs war es mehr einpunktmäßig im Argument, also bezogen auf die Atomfrage. Da wurde auch schon vor über 50 Jahren gelogen, dass sich die Balken bogen. Damals ging es darum, unterdrückte Informationen über radioaktiven Fallout zu verbreiten, ja, die in Deutschland einfach geheim gehalten wurden, weil man es mit den Alliierten, die ja die Oberaufsicht hatten noch, nicht verderben wollte. Und dann hat sich das geradezu naturwüchsig ausgeweitet auf Gebiet um Gebiet, vor allem den Faschismus, die faschistische Vergangenheit und so weiter.
Heißt das, dass die Zeitschrift am Anfang noch gar nicht dezidiert marxistisch orientiert war?
Überhaupt nicht.
Ach so.
Nein, das kommt erst sehr spät. zum 50. Geburtstag der Zeitschrift vor einem Jahr habe ich mir den Spaß gemacht, diese Geschichte zu erforschen. Also wie ist eigentlich diese Zeitschrift an Marx gekommen und wann hat sie sich zum ersten Mal getraut, eigene Urteile zu fällen?
Und wann war das?
Das ging nicht von heute auf morgen, aber man kann vielleicht sagen, sie hat zunächst mal 10 Jahre existieren müssen, bevor sie überhaupt sich getraut hat, da ein Wort mitzusprechen. Irgendwann ist es so, dass der Marxismus geradezu beansprucht wird und man anfängt, ziemlich kritische Urteile über den Marxismus im Osten zu fällen, aufgrund der Kompromisse, die er dort mit der Herrschaft sozusagen hat eingehen müssen. Dann kann man von einem Argument Marxismus sprechen, ab da. Und aus dieser Tradition, am Anfang war das eine Tradition, die hat den Mund viel, da haben wir den Mund viel voller genommen, als eigentlich drin sein konnte, ernsthaft.
Kann man dann sagen, dass euer Begriff kritische Theorie auch wieder aus so einem Aspekt der sozialen Gruppen oder der Bewegung oder so rauskommt? Also dass, so wie ihr die kritische Theorie versteht im Vergleich zur Wissenschaft zum Beispiel, dass das für euch zum Beispiel mit der Kernkraft oder so, mit den Bewegungen oder auch zusammenhängt, mit der, also was ihr erreichen wollt sozusagen oder was ihr euch darunter vorstellt, diese sozialen Gruppierungen mit einzubeziehen, oder ist das ganz verkehrt so?
Na, die erste Bewegung war der Ostermarsch tatsächlich. Ja, ja. Und aus der kam es hervor. Und 10 Jahre später oder noch ein bisschen später war es die Frauenbewegung, die neue, nicht? Die zweite Frauenbewegung, die hat dich praktisch rein katapultiert.
Also 67, 68, so in dem Zeitraum.
Ja. Und das Argument selber hat ja auch sich dann sukzessive eine eigene Frauenredaktion zumuten lassen müssen, die im Anfang über 20 Redakteurinnen hatte und einen großen Kampf um den Platz in der Zeitschrift. Das ist natürlich so nicht geblieben, aber die Frage im Allgemeinen ist ja, wie haltet ihr es mit den sozialen Bewegungen und den aktuellen Ereignissen in der Zeitschrift jetzt noch? Und vielleicht kann man so sagen, es ist ja eine Theoriezeitschrift. Und natürlich wird sie nicht die Gegenwart verpassen, sondern in dieser Zeit schreiben. Aber auch nicht aktualistisch, sozusagen wir schreiben jetzt zum Beispiel nicht gerade sofort einen Artikel zu Stuttgart 21 und zu dem Atomprotest, sondern wir würden diese Frage doch auf einer anderen Ebene diskutieren müssen, sodass theoretisch etwas Neues gewonnen wird, neue Einblicke, ein Standpunktwechsel möglich ist, Kritik geübt werden kann und so weiter. Das unterscheidet uns ziemlich stark von den
Frigga, vielleicht darf ich das mal konkretisieren. Du sagst, wir müssen das, aber wir haben es gerade gemacht. Also wir haben gerade ein 350 Seiten Doppelheft veröffentlicht, das heißt Hegemonie und Gewalt. Auf dem Umschlag sieht man das bekannte Foto aus der Pfefferspray Aktion der Polizei.
Jetzt kürzlich in Stuttgart.
Ja, in Stuttgart. Und die andere Ebene, von der Frigga spricht, ist, dass wir auf einer etwas ausgreifenderen in einem etwas ausgreifenderen Horizont fragen, wie Überzeugungen und Gewalteinsatz in solchen Situationen eigentlich zusammenhängen oder wie sich das verändert. Nicht? Also das ist schon die Frage, um die es in Stuttgart 21 geht. Denn die Hegemonie, man kann sagen, wenn man unter Hegemonie versteht, die Zustimmung, die einer Regierung aus der Bevölkerung zuwächst, entgegenkommt, dann kann man sagen, in Stuttgart gibt es eine Hegemoniekrise. Ja. Die gibt es auch in ganz Deutschland in der Frage der Fristenverlängerung für die Atomkraftwerke. Also die Mehrheit ist dagegen. Die gibt es im Grunde auch zum Krieg in Afghanistan. Die Mehrheit ist dagegen. Die Mehrheit verlangt den Rückzug. Das sind Fragen, in denen die bundesdeutsche Politik sich in eine Krise dieser Hegemonie nähert, sagen wir mal. In Stuttgart ganz akut. So, und was passiert nun, wenn mit Gewalt gegen Demonstrationen in solcher Situation vorgegangen wird? Das war unsere Frage, wobei wir sehr extreme Fälle genommen haben, am lateinamerikanischen Beispiel, das würde jetzt zu weit führen, um die Frage wirklich radikal zu diskutieren. Mhm. Und auch mit Rückblicken auf die faschistische Vergangenheit. Also das wird jetzt richtig als Theoriearbeit dann betrieben, dahinter zu steigen.
Ein gutes Beispiel dafür. Nicht, dass man schon von den aktuellen Gegebenheiten sich die Fragen geben lässt, aber die Bearbeitung der Fragen historisch zurück und in die Tiefe und die Zusammenhänge deutlich
theoretisch.
Und nicht einfach verdoppeln muss. Mhm. Ohnehin.
Und das wäre ja dann die Theorie sozusagen, genau. Das, was ihr macht. Das
ist die
Theorie.
Doch relativ schnell, also wenn das dicke Heft jetzt kommt. Also ist ja im Sommer die Bewegung so richtig aufgekocht und jetzt ist schon das Heft da. Ist schon erschienen oder ja. Ich habe es noch nicht bekommen?
Aber das ist, wir haben ein Exemplar. Also ich weiß nicht, wann es in die Auslieferung kommt. Wahrscheinlich diese Woche.
Okay.
Ja. Jetzt mal wieder hierher zurück.
Nochmal jetzt zurück auf das Projekt des historisch-kritischen Wörterbuchs des Marxismus, das ja auch einen großen Teil der Arbeit von Ingrid ausmacht. Da würden wir jetzt auch gerne wissen, wie ist das gedacht, dieses historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus? Woher kommt die Idee? Also gab es Vorläufer? Und welche Bedeutung hat das so aus eurer Sicht in der politischen Szenerie?
Also die Idee kam aus einem unerträglichen Zustand. Wir fanden es unerträglich. Wir waren inzwischen gewitzt mit Marx, muss ich sagen. Wir hatten wirklich Marx studiert. Wir hatten das Kapital wirklich studiert. Wir waren relativ im Zentrum einer breiten Kapitallesebewegung. Ich selber habe das jahrzehntelang an der Freien Universität gemacht. So, und wir trauten uns ein Urteil zu und litten darunter, dass in der Bundesrepublik im Westen des damals noch geteilten Deutschland das, was im Osten als Marxismus-Leninismus betrieben wurde, als der Marxismus galt. So, zum Beispiel das philosophische Wörterbuch der DDR wurde, glaube ich, in hunderttausenden Auflage auch war das Robert, jedenfalls das Taschenbuch, auch hier verkauft. Also das definierte, was Marxismus war. Und in diesem Wörterbuch zum Beispiel gibt es kein Stichwort Marxismus. Da gibt es ein Stichwort Marxismus-Leninismus und das beginnt, dass Marx und Engels den Marxismus-Leninismus gegründet hätten. Die Ideologie der Arbeiter, der Partei der Arbeiterklasse. Aber nichts davon gab es bei Marx und Engels. Und Ideologie war für sie ein radikal kritischer Ausdruck. Die Vorstellung, dass sie... So, und ich war dann als Gastprofessor 1983 in Paris und da stellte sich heraus, dass mein Gastgeber gerade das kritische Wörterbuch des Marxismus veröffentlicht hatte. Das war Georges Lavicard, also Philosophieprofessor in Paris, Dictionnaire Critique du Marxisme. Und ich kam dann aus Paris zurück.
Das war in den 80ern, oder?
Das war 1983. Ja. Seine Erstauflage war 82 gewesen. Ich kam mit dem Buch zurück und einem Verlagsvertrag mit den Presse Universitaire de France. Und daraus und dann konnte ich ein Übersetzerkollektiv formen. Das waren Leute, die an der Volksuniversität mitgearbeitet haben.
Und bei der Zeitschrift.
Bei der Zeitschrift mitgearbeitet haben oder die Tutoren waren in Kapitallesegruppen. Auch Leute von der SPD, also Detlef Albers der, und so weiter. Dann wollten wir Ergänzungsbände dazu machen, weil dieses Wörterbuch zwar gemessen an dem, was bis dahin als Marxismus galt, ein Befreiungsschlag war, aber es war sehr Paris-zentriert oder sehr gallozentrisch, wie wir sagten. Wir müssen das internationalisieren. Die deutschen Sachen müssen auch reinkommen und die englischen müssen reinkommen und vielleicht noch viel mehr die lateinamerikanischen und warum nichts aus China und so weiter. Also wir wollten es internationalisieren. Und daraus entstand zunächst die Idee von Supplementbänden und dann kam der große Krach im Osten. Alles brach zusammen und wir stoppten das Ganze, nannten es um und haben ein neues Konzept herausgebildet und das ist eben das Konzept des historisch-kritischen Wörterbuchs. Denn jetzt war eine Riesenmasse von Wissen herrenlos. Das ist eine große Chance. Es war zwar schrecklich, diese Situation und was da zutage kam, aber von dem Standpunkt einer rettenden Kritik, wie wir mit Walter Benjamin zu sagen pflegen, also zugleich Kritik, aber in einem rettenden Sinn. Man will rausholen aus den Trümmern, was zukunftsfähig ist, war das eine einmalige Situation. So ist das Projekt dann geworden. Mhm. Und dann kam Knall auf Fall eigentlich zunächst mal die ersten Bände.
Vielleicht kann man einen Moment vorher noch einschieben, dass wir bei dem Versuch, Supplementbände zu erstellen, natürlich auch versucht haben, ein Autorenteam zusammenzustellen, welches wir uns von vornherein wunderbar plural dachten und alle irgendwie links mit Marx beschäftigten Gruppierungen angeschrieben haben, und die saßen zu einem größeren Teil rings um das Institut für marxistische Studien, und wir haben dort eine radikale Abfuhr bekommen, geradezu ein Verbot, uns weiter mit Marx zu beschäftigen, weil das in ihre Gralshüterei passte und niemand ihrer Autoren durfte mit uns mitarbeiten, sodass von vornherein wir praktisch gezwungen waren, glücklicherweise auch aus Deutschland auszuwandern und uns Autoren international zu suchen.
Ja, zumal wir eine zweite Absage gekriegt haben, genauso schneidend. Nämlich wir hatten ja Habermas und die Umgebung ebenfalls eingeladen. Ja. Nicht? Und weil wir die Erstgenannten, die DKP nah waren, eingeladen hatten, machten die Habermas-Leute, verweigerten sich jeder Zusammenarbeit und umgekehrt.
Also ich hätte auch genau in die Richtung gefragt, wie kann man verschiedene marxistische Personen oder Strömungen zusammenkriegen in einem Projekt. Die sind sich doch in vielen Punkten, spinnefeind würde ich nicht mehr sagen, aber total konträr in bestimmten Punkten.
Aber dann ist es doch gelungen. Das ist fast das Pfingstwunder in diesem Projekt. Ja, es ist dann doch gelungen.
Und es geht immer übrigens, immer in der Geschichte, wenn man ins Internationale auswandert und dann zurückkommt. Weil die müssen ja nicht die gleichen Feindschaften hegen untereinander wie in der kleinen BRD. Und so kommt man zurück und ist schon viel weiter verankert. Und dann kommt nach 89 die Möglichkeit, dieses herrenlose Gut von allen erarbeiten zu lassen.
Wie muss man sich denn jetzt eigentlich das Entstehen von den Artikeln vorstellen? Also wer entscheidet über Stichworte? Die Autoren sind international, sagt ihr gerade. Wie entsteht so ein Beitrag fürs Wörterbuch?
Ja, bevor der Beitrag entsteht, muss ja entschieden werden, welche Stichwörter sollen überhaupt bearbeitet werden. Ja. Da ist noch lange kein Beitrag da. Ne? Aber, und da kann ich nur sagen, wir haben auf buchstäblich, außer in Neuseeland, auf allen Kontinenten Konferenzen abgehalten, wo wir wo vielen Leuten das Projekt erläutert haben und Vorschläge eingesammelt haben. Das haben wir oft gemacht anlässlich von Konferenzen verwandter Art, also Marxismus-Tagungen in Paris zum Beispiel, aktuell Marx.
In Amherst.
In Amherst. Da war es, glaube ich, Rethinking Marxism. Und aber auch in den Südstaaten, also in North Carolina, aber auch in Lateinamerika.
In Brasilien.
In Brasilien, in Mexiko vor allem. Und in China. Und in Australien, in Kanada, überall einsammelnd, auch fragend, was sind die nationalen Besonderheiten der sozialen Bewegungen, welche Konflikte, welche Erfahrungen sollen wir einbeziehen? Und natürlich überall auch gleich nach Autoren fragend. Nicht? Also das ist wirklich...
Eine Stichwortliste erstellen lassen, die ständig länger wurde, mit ganz verrückten kleinen Stichworten, wie zum Beispiel Malinchismo.
Das ist ja jetzt, glaube ich, sogar noch so, dass die Stichwortliste immer noch ergänzt wird. Nicht? Also wird immer noch weiter erweitert und durch Beiträge auch, durch Artikel wird wieder ein neues Stichwort entsteht wieder ein neues Stichwort. So.
Und international seid ihr auf aufgeschlossene Leute getroffen, die dann auch das spannend fanden, sich an dem Projekt irgendwie zu beteiligen oder
ja, absolut.
Mit zu diskutieren.
Ja. Absolut. Und man realisierte auch, dass das welteinmalig war, dieses Projekt. Mhm. Es war konkurrenzlos. Also es gab nichts Vergleichbares. Okay. Das ist schon eine ganz günstige Situation, wenn man so ein Projekt hat.
Mhm. Ja, wir haben etwa 800 Mitarbeiter auf diese Weise verteilt über den ganzen Globus, und überall ist das klar, dass das einmalige Projekt in diesem Jahrtausend gibt. Es wird auch niemand mehr anfangen, obwohl es so schwierig und unmöglich und so lang aussieht.
Der Frigger, es sind ja inzwischen auch schon 9 Bände erschienen.
Ja, aber entschuldige mal, das Jahrtausend hat erst begonnen und das wissen wir nicht, was in diesem Jahrtausend noch passieren wird.
Das kann man schon tun.
Also ich würde da vorsichtig sein, aber wichtig ist Folgendes. Das Wörterbuch ist erschienen und hat Überraschung ausgelöst in Westdeutschland. Mhm. Richtige Überraschung. Der Spiegel, bevor der erste Band erschienen ist, hat schon mal so eine kleine, wahrscheinlich witzig, hämisch gedachte Notiz gebracht, weil der erste Band hieß Von Abbau des Staates bis Dummheit. Und das fand der Spiegel natürlich wunderbar, nicht? Was für eine Dummheit, über Abbau des Staates zu sprechen. Die hatten gar nicht verstanden, dass man über den Abbau des Staates, über diesen Gedanken, sehr wohl nachdenken kann und historisch kritisch ganz vieles, auch Aktuelles, zutage fördern kann. Und außerdem ein historisch kritisches Wörterbuch behandelt das natürlich nicht kritiklos, das ist ja sowieso klar. Sozusagen, als dann der erste Band erschien, bekamen wir positive Rezensionen. Ich glaube, es fing an in der Schweiz, im Tagesanzeiger, ein absolut begeisterter Artikel. Aber dann kam die Frankfurter Rundschau, die Süddeutsche Zeitung, die Zeit und dann kam auch die Frankfurter Allgemeine. Es waren alle Organe und das sind alles sehr respektierende Rezensionen gewesen. Also wir kriegten plötzlich eine Begrüßung. Und als wir das Wörterbuch vorstellten in Amherst, bei dieser zweijährlich stattfindenden Konferenz nordamerikanischer Sozialisten, linker Geister, Marxisten. Da trat der Vorsitzende der kanadischen Vereinigung von Politologen auf und sagte, this is world historic. Das ist welthistorisch, was ihr da macht. Da sind wir natürlich sehr wie Kinder weggegangen.
Die Überraschung, die das ausgelöst hat, die dann auch in den Rezensionen bis hin zur FAZ vorkam, war, dass wir tatsächlich es geschafft hatten, an dem Vorbild des bürgerlichen, großen, britischen Wörterbuchs orientiert, philologisch genau und sorgfältig zu arbeiten und mit Quellen. Und dass man also uns nicht einfach so vom Tisch wischen konnte, als schon wieder einige Sektierer, die über Dummheit nachdenken und über den Abbau des Staates.
Ja, und das Merkwürdige ist, also das Wörterbuch, von dem Frigger jetzt spricht, das ist das historische Wörterbuch der Philosophie. Das ist das standardsetzende Werk in deutscher Sprache und strahlt auch weit aus. Wenn man nun guckte, die ersten 5 Bände unseres historisch-kritischen Wörterbuchs und deren erste 5 Bände, der Witz ist, das überschneidet sich so gut wie nicht. Es ist ganz verblüffend. Es ist, als man entdeckt dadurch, dass in jenem Standardwörterbuch dieses Universum kritischen Wissens abwesend ist. Mhm. Das ist das Schweigen, in das hinein das historisch-kritische Wörterbuch spricht. Ja? Und das haben wir natürlich auch mit großem Vergnügen entdeckt und auch versucht auszuplaudern. Das liest man dann in den Vorworten der Bände. Ja.
Das ist die Antwort auf die Frage, die gleichzeitig sagt, wer entscheidet über Stichworte und wie muss man sich das Entstehen von Artikeln vorstellen, was Barbara gerade gefragt hat. Es entscheidet über die Stichworte, also fast kann man sagen, zunächst mal eine Weltgemeinschaft und dann aber die Anwesenheit tatsächlicher Autoren. Man kann ja alle reinschreiben und wenn man keine Autorin findet, wird es nicht geschrieben. Und die werden dann aber auch nicht weiterverfolgt, wenn die Autoren Exposés abliefern, die nichts taugen. Dann wird das hin und her diskutiert in der Werkstatt, wo bis zu 20 Menschen sitzen, aber auch weitere sich schriftlich mit E-Mail-Voten beteiligen. Wie könnte das aussehen? Alle strengen sich an, überlegen, was muss eigentlich tatsächlich darin geschehen? Welche Literatur müsste noch berücksichtigt werden? Wer kann ihm helfen? Muss man den Artikel teilen, weil er aufgrund sprachlicher Besonderheiten die Literatur etwa in Deutsch gar nicht zur Kenntnis nehmen kann? Und so weiter. Und dann liefert dieser Autor eine erste Fassung ab. Und nun geht es wieder rund. Der Autor bekommt praktisch über die Autoren, sie sind nicht so viele wie Autoren, deswegen spreche ich die jetzt mal weiter männlich. Der Autor also bekommt ein sowas wie Paten, ein Redakteur, der für ihn zuständig ist, und in der Werkstatt weitere Votierende, die dann in den viermal im Jahr etwa stattfindenden Werkstätten hin und her diskutieren, aber auch wiederum schriftlich per E-Mail diskutieren, was kann man ihm zumuten und soll es so oder so oder so sein. Wenn der Autor jetzt nicht klein beigibt, aufgrund der vielen Anforderungen, die an ihn gestellt sind, schickt er irgendwann eine zweite Fassung und die geht den gleichen Weg. Und es gibt noch eine fantastische Möglichkeit. Wir haben einmal im Jahr die Tagungen, die internationalen Tagungen des Instituts für kritische Theorie. Die sind doch anders aufgebaut als die Volksuni, weil es gibt zwar ein zentrales Thema, welches aktuell ist und sich womöglich mit einigen der Stichworte deckt. Dann aber ist das Herzstück dieser Tagungen sind die sogenannten Werkstätten, wo die Autoren, wenn möglich, dabei sind und ein Stichwort vorstellen vor einer Gruppe. Das ist vorher verschickt, die haben sich vorbereitet. Es gibt ein Autorenreferat, es gibt Co-Referate und setzt sich ein großer Lernprozess in Gang. Es gibt keine Konsumenten, alle sind Redakteure und Produzenten von Stichwörtern da drin. Es gibt eine ganz eigenartige Atmosphäre, eine zukünftige, eine fast utopische Atmosphäre, weil es jetzt nicht darum geht, vorzustellen, dass die anderen dumm sind und man selber nur das feindliche Wissen hat und dass die anderen die richtigen Bücher nicht gelesen haben und man über Name-Dropping irgendwie 20 neue Titel dazu nennen kann, sondern alle sind intensiv damit beschäftigt, dass das ein guter Artikel wird. Und dass der Autor ein guter Autor wird. Das ist ein völlig anderes Lernklima. Sehr faszinierend. Man merkt das, obwohl wir das nun schon 14 Jahre machen, merkt man das jedes Mal sofort erneut, wie das Eintauchen in ideale Zukunftsformen von Arbeit. Und das macht zugleich jetzt aber auch das Besondere des Wörterbuches aus, dass die einzelnen Artikel, sollten sie zumindest ein eigenes Interesse von Befreiung und Kritik an Herrschaft haben und einen durchgehenden Spannungsgedanken. Wir nennen das, es beginnt mit einem Plot. Warum ist dieses Stichwort in diesem Wörterbuch? Was hat es dort zu suchen? Wo ist sein interessanter, durchgehender Gedanke? Und dann geht es strengen Kriterien nach. Wenn möglich, beginnt es in der klassischen Philosophie, falls es so alt ist, der Begriff. Geht dann durch die bürgerlichen Varianten, durch die marxistischen Eingriffe, das, was nach Marx im Marxismus daraus wurde, welches die aktuelle Bedeutung ist. So läuft so ein Stichwort.
Für die Zeitschrift Argument habt ihr auch mal so das Stichwort geprägt, pluraler Marxismus, so als Ansatz. Ich weiß nicht, was in den 70ern oder 80ern oder so Thema wurde.
Anfang der 80er.
Anfang der 80er, genau.
Und dann das gleichnamige Buch kam, der erste Band, 1985.
Und bei dem Wörterbuch jetzt kann man sagen, ist dieser Ansatz durchaus auch mitvertreten, dass die Artikel auch widerspiegeln sollen, welche verschiedenen marxistischen Ansätze es zu den einzelnen Wörtern gibt?
Das ist auch oft so bemerkt worden in der Rezeption. Das ist ein Werk, man kann sagen, des pluralen Marxismus. Das ist das Konzept. Und zwar dürfen die Autoren ihre besondere Auffassung zur Geltung bringen, vor allem im Schlussteil, wo sie die Gegenwartsprobleme in ihrer Sicht schildern. Aber sie sind verpflichtet, die anderen Auffassungen fair und nachvollziehbar durch Zitate repräsentiert zu Wort kommen zu lassen. Sie können dann ihre Kritik daran vorbringen, aber die Kritik wird sorgsam unter die Lupe genommen, ob sie nachvollziehbar ist, ob sie sozusagen in der Sache fundiert ist.
Nicht zu einseitig.
Nicht einseitig, nicht Polemik würden wir nicht.
Und es gibt aber die Möglichkeit sogar noch, dass wenn das dennoch nur sehr einseitig gelingt, dass wir ein Stichwort mit einem römisch 2 versetzen, also praktisch durch zwei Autoren verfertigen lassen, falls die eine Position, andere Positionen, die auch repräsentiert sein sollten, zu sehr ausschließt. Dann gibt es römisch 1, römisch 2.
Das können auch noch verschiedene Autoren zu einem Stichwort sein.
Ja. Gibt es häufig, bis zu 3 haben wir.
Nochmal eine Frage zur Zusammenarbeit an den Stichworten zum Entstehen der Artikel. Gibt es eigentlich ein Generationenproblem im Institut für kritische Theorie? in der Redaktion des HKWM? Wie sieht das aus?
Also wir sind sehr bemüht und ich glaube auch mit großem Erfolg, die Generationen zusammenzuhalten. Bei den Tagungen, in denen sich ja fast nur Autoren und Autorinnen treffen, ne? Das ist ja das ist das Personal sozusagen, ja. Immerhin 100 davon von den 800, ist so die durchschnittliche Altersdifferenz zwischen den Jüngsten und den Ältesten 60 Jahre. Also wir haben 20-Jährige und 80-Jährige. Mhm. Und wir sind sehr froh darüber. Weil wenn die Alten nicht dabei sind, findet keine Erfahrungsübergabe statt oder nur ungenügend. Wenn die Jungen unter sich sind oder wenn die Alten unter sich sind. Nicht? Jetzt müssen die Generationen zusammenkommen, es muss diese Tradierung stattfinden können. Und ein anderes Problem ist die Frage, dass wir verzweifelt gesucht haben nach Mitherausgebern. Dieses Problem ist aber nicht lösbar oder war bisher nicht lösbar. Vielleicht erreichen wir ja über dieses Gespräch irgendjemand noch Unbekanntes. Wir beide waren, Frigga war Professorin in Hamburg, ich war Professor in Berlin. Wir hatten also die Möglichkeiten, die einem dadurch zur Verfügung stehen und haben die einsetzen können für diese Arbeit. Mhm. Und wir bräuchten also Berufswissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die neben ihrer erstmal gesichert arbeiten können, überhaupt auf lebenslanges Forschen sozusagen sich einstellen können und die neben ihrer bezahlten Arbeit diese Arbeit mitmachen. Mhm. So wie wir das gemacht haben und jetzt als Pensionäre, als Rentner noch immer
verstärkt machen können.
Ja, verstärkt machen können. Und das ist im Moment, das ist eben sehr schwierig, weil es ist fast nicht mehr möglich, an den Universitäten marxistisch zu forschen und zu lehren oder zu studieren. Vielleicht kommt es wieder. Vielleicht hat die Krise jetzt doch einen Effekt, dass einige Leute wieder entdecken, sie brauchen das kritische Wissen, um die Probleme der Zeit überhaupt durchdringen zu können. Das kann gut sein. Dieses Generationenproblem haben wir.
Und vielleicht auch die neue Bewegung der Marx-Lesenden, vielleicht bringt die.
Ja, aber die müssen ja dann irgendwann einen Lebensunterhalt finden, der vereinbar ist mit lebenslangem Forschen. Mhm.
Wenn man bei Publikationen schaut, hat man ja schon das Gefühl, dass Dissertationen durchaus immer noch marxistisch erstellt werden, dass kritische Arbeiten gemacht werden. Gibt es dann quasi an den Unis in Deutschland eine Art Blockade seitens der Lehrstuhlinhaber, dass man solche Leute nicht nachkommen lässt, also als Habilitantin oder als Habilitierte dann zur Professur? Oder wie kam es, dass diese Lehrstühle so selten geworden sind, an denen marxistisch oder kritisch gearbeitet wird?
Gestrichen. Das kann man doch, im Einzelfällen kann man das doch nachvollziehen. Mhm. Wolfstelle zum Beispiel ist nach seinem Weggang gestrichen. Meine ist nach meinem Weggang gestrichen. Mhm. Holzkantstelle ist nach seinem Weggang gestrichen. Die sind einfach nicht mehr, die Räume sind nicht mehr, also auch die virtuellen Räume sind nicht mehr existent, an denen es geschehen könnte. Das muss man jetzt gar nicht weiter bestrafen.
Und dazu funktioniert eben auch diese informelle Auswahlrealität. Die ist ein Filter, der ist immer undurchlässiger geworden. Sodass wir wieder einen Stau bekommen. Vor 4 Jahrzehnten gehörte dieser Stau mit zu den Anlässen für die Studentenbewegung. Dass die Studentenbewegung in den Lehrkräften der Universität nichts fand oder wenig, kaum etwas fand, was sie brauchen konnte. Und das hat dazu beigetragen, diesen Damm zu sprengen. Dann wurde eine ganze Generation aus der Assistentenschaft wurde übernommen ins Professorverhältnis. Und das hat ermöglicht eine Demokratisierung des Berufs des Hochschullehrers. 1969 war, glaube ich, die Reform. Und zum Beispiel Margareta von Brentano ist auf die Weise ist sie Professorin geworden. Nicht? Peter Furt ist auf die Weise Professor geworden, jetzt in unserem Umkreis. möchte nicht wissen, wer alles in dieser Situation war.
Die vielen neu gegründeten Universitäten haben Bremen, alle diese 68er Marxisten aufgenommen, nicht über Hufschmidt und
Bremen zum Beispiel. Bremen. Mhm. Und jetzt ist das, das müsste man genauer untersuchen, wie im Zuge der Trendwende und dann auch, man muss sagen, der Gegenreformation, die da stattgefunden hat, das weitestgehend wieder weggearbeitet worden ist. Es ist ja so, dass die herrschenden Kreise jetzt schon seit Jahrzehnten sich unablässig bemühen, die Folgen von 68 rückgängig zu machen. Mhm. Und mindestens diese Folge haben sie weitgehend rückgängig gemacht. Mhm. Die anderen nicht. Das können sie nicht. Sie können nicht wieder uns in einen Obrigkeitsstaat verwandeln, wie das vor der Studentenbewegung war. Sie können Deutschland nicht wieder in eine postfaschistische Schweigegemeinschaft über die Vergangenheit rückverwandeln, wo man über all das nicht spricht.
Ja, sie das, können die Forschung einschränken.
Das tun sie. Sieht, ja. Sie können die Mittel für Bibliotheken, für wie viele Bibliotheken mussten das Argument abbestellen, weil die Mittel gestrichen worden waren. Also ja. Das ist, das geht auf ganz eine geräuschlose Würgeweise vor sich. Ja.
Und es ist natürlich auch wichtig für das Wörterbuch, dass da einige dabei sind als Autoren oder als Mitarbeitende Herausgeber auch, die abgesichert sind über Forschungsaufträge und also an den Universitäten und so. Dass sie einfach nicht noch irgendwo gucken müssen, wo sie ihre Brötchen verdienen und das machen sie dann am Feierabend so nebenbei mal, sondern dass sie halt wirklich die Forschungsarbeit an den Instituten übernehmen könnten.
Wir haben ja jetzt einen Mieterhausgeber eingestellt, der aus der nächsten Generation ist. Der war Lehrer gewesen und wir mussten ihn praktisch der Schule abkaufen. Und wir können dies zum guten Teil dank der, wie wir sagen, Fellows, in dem Fall sprechen wir doch Englisch, weil das international ist und die müssen verstanden werden und das ist übliche Sprache, dass man bei solchen Wissenschaftskollegs von Fellows spricht. Also dank der Fellows des Ingrid, der Beiträge, die sie beisteuern, können wir uns diese Stelle leisten. Und Fricker hat das schon angedeutet, wir versuchen auch für die jüngste Generation, diejenigen, die jetzt noch in den 20ern oder Anfang 30er sind, tendenziell die Möglichkeit zu schaffen, dass sie da forschen können. Ja. Aber das verlangt Geld. Wir hoffen, dass wir die Zahl der Fellows noch ausdehnen können. Wir sind im Moment beim Ingrid etwa 220, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir steuern so auf 300 zu. Und dann gibt es durch kleine Beiträge dieser 300 lässt sich dann eine Chance schaffen für Jüngere, freigestellt zu werden für Forschung und für Entwicklung.
Wir sollten vielleicht doch an dieser Stelle noch erwähnen, schon weil wir so lange darum gerungen haben, dass auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung das mit ermöglicht.
Wie sieht der Feminismus im Wörterbuch aus?
Also das ist ja ganz, ganz klar, dass die marxistische Theorie, wo sie vertreten wird, im Wesentlichen von männlichen Mitgliedern der Akademikergemeinde gearbeitet wird. Es gibt fast gar keine Marxistinnen. In Deutschland nicht, in den angelsächsischen Ländern schon. Das ist eher. Infolgedessen ist es eine große Herausforderung, wie wir jetzt mit den Begriffen, den traditionellen innerhalb des Marxismus und auch mit den neuen umgehen, dass wir Marxismus verändernd Feminismus da reinschreiben. Das ist ein ganz eigenes Projekt, das ist verschiebt und erweitert den Marxismus ein wenig, kritisiert ihn, versucht aber gleichzeitig ein lebendiger Teil darin zu sein. Ich habe diese Begriffe, die so feministisch vorgehen, zusammengestellt in ein eigenes kleines Wörterbuch, heißt genauso, historisch-kritisches Wörterbuch des Feminismus, aber sitze gerade am zweiten Band. Und das ist ganz erstaunlich zu sehen, es gibt einige Begriffe, wie zum Beispiel Köchin. Das ist ganz logisch, das muss jemand Feministisches geschrieben haben und der kommt ganz witzig in dieses Gesamt hinein. Aber andere Stichworte
wie oder Hausfrau. Hausfrau, wunderbarer Artikel.
Ja. Mhm. Aber andere Stichworte sieht man dann jetzt erst und man lernt immer zu, unglaublich dazu, wenn man da mitarbeitet. Das ist, glaube ich, eines der großen Besonderheiten, dass alle Autoren, Redakteure unaufhörlich lernen müssen. Sieht man also jetzt erst, dass zum Beispiel ein Artikel wie Gentechnologie vollkommen ohne Frauen vorauskommt. Als Gegenstand, als Betroffene, als dazu Behandelte, sodass man im Nachhinein nochmal sieht, was man eigentlich hätte noch weiterarbeiten müssen und dass das ganze Projekt ein eigenes Forschungsfeld ist und darin eben der Feminismus auch. Der ist, glaube ich, jetzt so um die 15% der geschriebenen Texte ja. haben feministische Gedanken und Weiterführungen mhm. und so weiter.
Das ist sehr interessant.
Wie gestaltet sich dann die konkrete Arbeit in dem Kontext? Ich glaube, beim Argument habt ihr ja auch eine eigene Frauenredaktion oder eine eigene feministische Teilredaktion. Oder wie sieht es da aus und wie sieht es dann beim Wörterbuch diesbezüglich aus?
Ganz ähnlich. Man sucht Autorinnen, die Marxistinnen und Feministinnen sind. Wie gesagt, sind sie in Deutschland fast unsichtbar und in den angelsächsischen Ländern kommen sie schon vor und dann versucht man sie zur Mitarbeit zu gewinnen und übersetzt diese Texte und arbeitet mit ihnen. Die Standards an diese Stichworte sind genauso hoch wie an alle anderen Stichworte auch. Innerhalb der Werkstatt gibt es eine ganze Reihe von Marxisten. Ich glaube, ich tue nicht unrecht zu sagen, dass es immer nur eine einzige Frau in der Werkstatt gibt. Aber es gibt eine ganze Reihe von Marxisten, die inzwischen feministisch mitarbeiten. Wolf zum Beispiel.
Sehr schön. Wolf, dann stelle ich dir auch noch eine Frage. Was ist Inkripedia?
Also man muss dazu sagen, seit Mai dieses Jahres 2010 hat fürs historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus das Internetzeitalter begonnen. Im Sinn, also bisher schon die Arbeitsweise, es könnte ohne Internet gar nicht gemacht werden, ja. muss man dazu sagen. Aber jetzt ist es online, das Wörterbuch. Mindestens sind es bisher die Bände 5, 6, 1, 6, 2, 7, 1, 7, 2. Das sind zusammen 400 Artikel so etwa. Das ist schon ein ganz schöner Batzen. Und im Laufe bis früher werden auch die Bände 1 bis 4 online sein. Dann sind es 800 Artikel. Also das ist schon etwas. Da kann man für 20 Cent Unkostenbeitrag kann man Artikel, also pro Spalte, pro Artikelspalte, kann man Artikel runterladen. Fellows kriegen das umsonst. Und um jetzt das zugänglicher zu machen, weil es ja, man kann es ja nicht lesen, wenn man dafür bezahlen muss und sich vorher entscheiden muss, ob man es herunterladen will, wird es jetzt eine Datenbank geben namens Inkripedia, in der so etwas wie eine Kurzfassung des Artikels frei zugänglich ist, wo die Suchmaschinen also das übernehmen dürfen. Mhm. Nicht? Und wir erwarten dann, dass dadurch der Bekanntheitsgrad der Artikel sprunghaft wächst und vielleicht weltweit man sich bedient. Mhm. Und hoffen natürlich dann auch eine Zusatzfinanzierung für die vorher genannten Projekte und Förderungsmaßnahmen zu bekommen.
Dann werdet ihr übers Internet so kleine Beträge dann abrechnen können. Micropayment, glaube ich, nennt man das dann mit den Klickmöglichkeiten, dass man dann zahlt sozusagen für die Spalte.
Ja. Es ist PayPal in dem Fall.
PayPal, ah, ja, genau, kenne ich.
Ja. Mhm.
Und gibt es auch die Möglichkeit, über Inkripedia etwas zu kommentieren oder etwas zu ergänzen oder so im Inkripedia?
Das sind wir dabei zu überlegen. Also Inkripedia zunächst nicht. Das ist einfach, aber daran kann man ja sehr leicht was angliedern. Und wie das genau wird, also wir haben ein Forum vorgesehen.
Ja.
Format gibt es das bereits, aber es ist noch nicht geöffnet. Ja. Man muss dazu sagen, das verlangt alles enorm viel Zeit, Investitionen und es fehlt uns für diese Sachen ungeheuer an Menschen. Ja? Und an Geld natürlich, aber hauptsächlich auch Menschen, denn es gibt so viel Wissen und Können, was wir beiden Alten nicht haben können. Dazu brauchen wir die heute 15 bis 35-Jährigen eigentlich. Und vielleicht wächst uns ja aus dieser Generation noch mehr Können zu.
Dann wir haben sogar gedacht, dass es eine wunderbare Idee sei, die verschiedenen Fassungen der Artikel, die also in die Werkstatt kommen und diskutiert werden, ins Internet zu stellen und in einen Blog diskutieren und mitarbeiten zu lassen, sodass die Gemeinschaft derer, die dann an so einem Artikel etwas beitragen oder auch Tipps geben oder ein wunderbares Buch gefunden haben und so weiter, wächst und die Aneignungsweise demokratisiert wird. Aber wie Wolf sagt, wir brauchten mehr Menschen.
Okay, dann danke ich euch ganz herzlich für dieses Gespräch. Dies war ein Gespräch mit Fricke und Wolf Fritz Haug über das Institut für kritische Theorie und seine Projekte.